Deutschlandfunk. Der Tag.
Riesenthema heute, der Friedensplan von Donald Trump für den Nahen Osten. Aber lässt sich dieser Konflikt wirklich mit einem Trump-Deal lösen? Vor allem die Palästinenser sind da eher skeptisch. Dieser Plan soll vor allem Trump vor der Absetzung retten und Netanyahu vor dem Gefängnis. Und er soll das palästinensische Problem eliminieren. Wir lehnen diesen Plan ab. Unser Volk wird seinen Widerstand laut und deutlich hören lassen. Sagt so der palästinensische Premier Mohammed Ishtia. Aber vielleicht macht auch er es sich etwas zu leicht mit seiner Analyse. Warum sind in Nahost schon so viele Friedenspläne gescheitert? Und was steckt hinter diesem aktuellen Plan von Donald Trump? Besprechen wir gleich. Außerdem reden wir mal wieder über Geld. Bargeld, Kleingeld. Die EU-Kommission will offenbar 1- und 2-Cent-Münzen überflüssig machen. Einige sehen das jetzt schon als ersten Schritt in Richtung Bargeld komplett abschaffen. Was ist da dran und warum ist Bargeld eigentlich so wichtig für so viele von uns? Auch dazu suchen wir eine Antwort. Alles an diesem Dienstag, den 28. Januar 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Monatelang hat Donald Trump mit seinen Beratern an einem Friedensplan für den Nahen Osten gearbeitet und immer wieder hat er darauf hingewiesen, dass dieser Plan entscheidend sein könnte für die Region und für das Zusammenleben von Israelis und Palästinensern. Solche Versprechungen haben schon viele Politiker, auch viele US-Präsidenten vorher gemacht. Frage deshalb an unseren Korrespondenten Benjamin Hammer. Wie wichtig ist der Nahostkonflikt eigentlich für Donald Trump?
Ich würde sagen, sehr wichtig. Ich bin nicht in Washington. Ich glaube aber trotzdem von meiner Wahrnehmung aus Tel Aviv, dass die Reden, die er zum Beispiel gehalten hat, die Auftritte zum Thema Nahost immer eine ziemlich große Bedeutung für ihn hatten, auch medial. Und ich habe mir gestern noch mal ein bisschen die Chronologie der vergangenen 3 Jahre angeschaut. Vor seinem Amtsantritt hat Trump ein Interview gegeben dem Wall Street Journal und hat da gesagt, das ist der ultimative Deal, das ist der unlösbare Konflikt, der Deal, den man eigentlich nicht vermitteln kann. Ich, Donald Trump, bin aber ein Dealmaker und ich möchte gerne diesen Deal vermitteln für die Menschheit. Das waren große Worte und ich glaube, dass das schon deutlich macht, dass für Trump das einfach ein Wunsch war, dass er, nachdem ja mehrere US-Präsidenten, wie er immer wieder betont, gescheitert sind, das jetzt hinkriegen möchte. Und daran muss er sich halt jetzt messen lassen. Und das ist schon interessant, denn ich habe schon das Gefühl, dass er in den vergangenen 3 Jahren etwas leiser geworden ist bei dem Thema. Er hat zum Beispiel dann irgendwann auch mal gesagt, we will get it done. Wir werden das hinkriegen mit dem Deal. Das hat man jetzt in den vergangenen Wochen nicht mehr gehört.
Das heißt aber, wenn ich dich da richtig verstehe, er wollte ursprünglich vor allen Dingen seinen eigenen Platz in den Geschichtsbüchern sichern und nicht so sehr den Menschen im Nahen Osten Frieden bringen.
Ich kann natürlich nicht in den Mann reinschauen. Ich sage mal so, das Thema hat natürlich ein enormes Prestige. Alle US-Präsidenten nach Clinton kennen, wie wir auch, das berühmte Foto von Bill Clinton, der seine Arme ausstreckt, vor ihm stehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Bild der Palästinenserführer Arafat und der israelische Ministerpräsident Rabin im Rosengarten im Weißen Haus. Das war der Beginn der Oslo-Periode, der Oslo-Verträge. Und natürlich strahlt das bis heute auf Bill Clinton ab, positiv, auch wenn diese Oslo-Verträge weitgehend als gescheitert gelten. Deswegen kaufe ich das dem Trump ab, dass er das gerne geschafft hätte. Wenn man sich dann aber natürlich anschaut, was er seitdem gemacht hat in den letzten 3 Jahren, dann bin ich persönlich skeptisch, dass das die Region einem Frieden, einem Deal näher bringt.
Dann lass uns da doch mal näher drauf gucken. Was hat er denn nicht ganz richtig gemacht?
Er ist vor allem kein ehrlicher Makler mehr. Die Amerikaner waren der und sind es immer noch, obwohl es so schwierig ist, gerade einzige ernstzunehmende Vermittler hier in der Region. Es wird ja manchmal auch gefragt, warum kriegen die Europäer das nicht hin? Weil sie einfach nicht das Gewicht hätten, auch gerade gegenüber Israel, einen möglichen Deal, jetzt spreche ich schon Trump-Deutsch, zu vermitteln. Es ist ganz wichtig, dass die Amerikaner von beiden Seiten als Vermittler wahrgenommen werden. Die Palästinenser sagen mir immer, Für uns ist schon klar, dass die Amerikaner traditionell eher auf der Seite Israels stehen. Aber wir haben ihnen auch abgekauft, dass sie was vermitteln wollen, dass sie den Israelis Kompromisse abbringen. Und diese Glaubwürdigkeit, die hat Trump aus Sicht der Palästinenser in den vergangenen Jahren eingebüßt. Und das ist schon ein sehr schneller Verlauf, wenn wir uns die vergangenen Jahre anschauen. Präsident Abbas, der palästinensische Präsident Abbas, 2017 im Weißen Haus, sagt auf Englisch nach seiner Rede: Mr. President, with you we have hope. Mit Ihnen haben wir Hoffnung. Heute keine offiziellen Kontakte mehr. Ja, dann muss man sich einfach anschauen, was ist geschehen? Trump hat Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt, ohne dass sich Israelis und Palästinenser über den Status dieser Stadt geeinigt haben, was ja die Position auch Deutschlands ist. Trump hat Gelder in Millionenhöhe an die Palästinenser eingefroren bis gestrichen. Da geht es um das Hilfswerk für die Palästinenser. Da geht es aber auch um Krankenhäuser in Ost-Jerusalem. Die USA haben die diplomatische Vertretung der Palästinenser in Washington geschlossen. Und das passt dann natürlich ja eher wenig zu dem Beginn der Amtszeit von Trump, wo er vermitteln wollte, auch wenn Trump sagt, das ist eine Härte, die es braucht, um die Palästinenser wieder an den sogenannten Verhandlungstisch zu zwingen.
Und diese Schritte, die du da gerade genannt hast, das Kürzen von Hilfsgeldern, das Schließen von bestimmten Außenstellen, von bestimmten Büros, war das denn der Grund für die Palästinenser zu sagen, wir steigen aus diesen Verhandlungen, aus diesen Gesprächen für einen Friedensplan aus?
Das hat sich alles aufaddiert. Und der Bruch beginnt aber eben mit der Jerusalem-Entscheidung. Es gibt palästinensische Diplomaten, die mir sagen, das war bis kurz vor jenem 6. Dezember 2017, meine ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, als Trump eben diese Jerusalem-Entscheidung verkündet hat.
Als er gesagt hat, wir, die Amerikaner, erkennen Jerusalem als die offizielle Hauptstadt Israels an.
Genau. Und die palästinensischen Diplomaten sagen mir, dass das ganz plötzlich kam, dass sie bis zuletzt Hoffnungen hatten, dass das nicht geschehen würde, sogar Zusagen, dass man das nicht machen würde. Und um das zu verstehen, muss man die Bedeutung Jerusalems natürlich für die Israelis, aber eben natürlich auch für die Palästinenser verstehen. Kein palästinensischer Anführer, nicht Abbas, nicht ein anderer Vertreter der jüngeren Generation vielleicht in der Zukunft, kann es sich leisten, vor dem Volk, vor dem palästinensischen Volk zu sagen, okay, wir haben hier einen Deal, wir müssen ein paar Kompromisse eingehen. Ach übrigens, einer dieser Kompromisse ist, dass wir auf Ost-Jerusalem als Hauptstadt verzichten müssen. Das geht aus Sicht der palästinensischen Anführer nicht. Und da war dann irgendwie schon Schluss, weil Trump zwar immer wieder betont hat, dass das die Hauptstadt Israels sei, teilweise vage geblieben ist, aber teilweise eben auch gesagt hat, Jerusalem is off the table, Jerusalem ist jetzt vom Tisch. Ja, und dann haben sich die Palästinenser gedacht, warum sollen wir überhaupt noch mit dem verhandeln? Und darauf hat Trump dann reagiert, indem er eben diese Hilfsgelder wirklich in hoher Millionenhöhe eingestellt hat. Und da war es dann eigentlich schon vorbei.
Benjamin, wir nehmen dieses Gespräch hier auf, heute am Dienstagnachmittag. Es ist jetzt gerade, ich gucke auf die Uhr, 3:20. Das heißt, es sind noch etwas mehr als 3 Stunden, bis Donald Trump heute Abend diesen Friedensplan offiziell in Washington vorstellen wird. Trotzdem schon mal die Frage, was sind denn die Details, über die wir jetzt schon reden können, die jetzt schon bekannt sind?
Also wir können definitiv sagen, dass das eine Abkehr ist von der jahrelangen, jahrzehntealten Position der USA, der sogenannten internationalen Gemeinschaft, also 2 Staaten, orientiert an den Linien von 1967, Israel-Westjordanland, Ost-Jerusalem bzw. Jerusalem soll geteilt werden. Diese großen Koordinaten, die ja für Deutschland und die Europäische Union weiterhin gelten, die werden wohl gebrochen mit diesem Plan. Und wenn ich dann auf israelische Medienberichte schaue, mit aller Vorsicht, dann soll Jerusalem eben Hauptstadt Israels sein und Israel soll die Souveränität über einen recht großen Teil der Siedlungen im Westjordanland bekommen. In dem Plan steht dann auch drin, dass die Palästinenser möglicherweise einen eigenen Staat kriegen sollen. Das klingt erstmal nach viel. die Bedingung einer Entwaffnung bis sogar Auflösung der Hamas im Gazastreifen und die Anerkennung der Palästinenser, dass Israel ein jüdischer Staat ist. Und dann ist dann die große Frage, was wäre das für ein palästinensischer Staat nach den Plänen von Trump?
Benjamin, ich muss dir jetzt zum Schluss noch mal eine Frage stellen, die, glaube ich, vielen Leuten immer durch den Kopf geht. Ich höre das zumindest auch hier bei mir im Bekanntenkreis immer wieder, auch in der Redaktion. Gibt es da den einen oder anderen, der sowas sagt? Dieses Argument geht ungefähr so. Die Palästinenser, die haben in ihren Gebieten jetzt seit mehr als 20 Jahren so eine gewisse Art von Autonomie zumindest. Und sie haben daraus in diesen ganzen zwei Jahrzehnten nichts gemacht, sagen viele Leute. Westjordanland und Gaza, das ist nach wie vor beides gleichbedeutend mit Armut, mit Terror und mit Verbrechen. Kann man das so sehen?
Man kann das so sehen, ja. Und das ist ja auch ein zentrales Argument der israelischen Regierung. Die verweist immer wieder auf den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen, also die Aufgabe der Siedlungen, auch gegen Widerstände. Und dann fragen Netanyahu, fragen Vertreter der israelischen Regierung, was haben wir bekommen? Wir haben einen Terrorstaat, ich zitiere, im Gazastreifen bekommen mit der Hamas, die uns vernichten will und die Raketen auf uns schießt. Und die Warnung lautet, wenn wir den Palästinensern einen eigenen Staat, mehr Souveränität geben im Westjordanland, wenn wir unsere Siedlungen dort auch aufgeben, dann würde sich das Westjordanland in so einen Terrorstaat verwandeln. Zitat Ende oder Wiedergabe dieser Position. Da kann man lange drüber streiten und natürlich hat sich der Gazastreifen nicht zum Guten entwickelt nach dem Rückzug, wenn wir auf die immer wiederwährenden Konflikte schauen. Aber dieses Argument löst ja nicht die wichtige Zukunftsfrage. Also die Frage, was ist denn dann? Die steht ja immer noch im Raum. Wenn man den Palästinensern jetzt also mit diesem Argument nie einen eigenen Staat geben möchte, was ist dann die Zukunft? Wird das zu einem friedvollen Miteinander von Juden und Arabern hier führen? Und da bin ich skeptisch und da, glaube ich, muss man über diese berechtigte Frage hinaus nach Antworten suchen.
Benjamin, dann sind wir gespannt, was tatsächlich im Friedensplan drinsteht, den wir später heute genauer erfahren werden. Benjamin, danke dir vielmals.
Danke, gerne.
Die EU will das Kleingeld abschaffen. Die 1- und 2-Cent-Münzen soll es bald nicht mehr geben. Das ist eine Meldung, die wir seit gestern häufiger lesen können. Und sie ist nicht ganz korrekt. Richtig ist aber, dass diese Meldung für einige Aufregung sorgt. Sina Fröndrich aus unserer Wirtschaftsredaktion kann uns das genauer erklären. Hallo Sina.
Hi Tobias.
Was genau plant die EU-Kommission da jetzt?
Also sie plant jetzt nicht, die 1- und 2-Cent-Münzen abzuschaffen, sondern sie plant eine Rundungsregelung. Das heißt also, dass man die Beträge auf 5 Cent hinten auf- oder abrundet. Und im Umkehrschluss oder in der Folge wären dann 1- und 2-Cent-Münzen am Ende ja überflüssig im Prinzip, weil man die ja nicht mehr braucht. Ne? Wenn du irgendwie so 10,55 € zahlen musst mit Bargeld, dann suchst du ja nicht 5 mal 1 Cent zusammen, sondern du nimmst dann eben die 5-Cent-Münze und dann würden eben 1- und 2-Cent-Münzen irgendwann obsolet werden.
Das heißt de facto, sie plant es nicht, die EU-Kommission, aber diese Münzen würde dann niemand mehr brauchen.
Genau, diese Rundungsregel würde dazu führen. Ja.
Warum denn so eine Auf- und Abrundung?
Ja, weil die 1- und 2-Cent-Münzen relativ teuer sind in der Herstellung. Also die Bundesbank oder beziehungsweise das Bundesfinanzministerium sagt, nennt so keine ganz konkrete Zahl, was es eigentlich kostet, eine 1-Cent-Münze herzustellen. Aber es gibt eine Zahl, die doch so im Umlauf ist, da spricht man von 1,65 €. Das heißt also, die Herstellung ist teurer, als die Münze an sich eigentlich überhaupt Wert hat. Und man braucht jede Menge Stahl, du brauchst Kupfer dafür. Und deswegen ist diese ganze, also schon der Herstellungsprozess ist einfach zu teuer. Und wenn wir uns mal den ganzen Münzbestand innerhalb der Eurozone angucken, dann sind die meisten Münzen eben, oder viele Münzen 1-Cent- und 2-Cent-Münzen. Das heißt, wir haben unglaublich viele 1-Cent- und 2-Cent-Münzen im Umlauf. Und das gibt so eine Schätzung, dass jeder, also nur ein Fünftel davon überhaupt wirklich im Umlauf sind. Und der ganze Rest steckt in irgendwelchen Sparschweinen, in irgendwelchen Hosentaschen, vielleicht auch in Wäschekörben, weil es dann da rausfällt, in irgendwelchen Rucksäcken. Also ich kenne das von mir selber, dass ich oft, wenn ich bar bezahle, gerade diese kleinen Münzen, ich warte nicht ab, bis ich das zurückkriege und tue es dann in meinen Geldbeutel, sondern ich schmeiße das so in meinen Rucksack rein, wenn ich dann das Brot schon eingepackt habe. Und dann sammelt sich das Geld da. Mhm. Und das ist dann auch relativ teuer, das dann eben alles wieder nachzuprägen. Und in Belgien gab es, glaube ich, letztes Jahr sogar einen Notstand von 1-Cent- und 2-Cent-Münzen, weil halt viel im Umlauf ist eigentlich, aber vieles eben auch verschwunden ist.
Hat das schon mal jemand ausprobiert? Das gibt es ja schon in Unternehmen, dass das keine 1- oder 2-Cent-Münzen angenommen werden?
Also DM macht das ja schon, die Drogeriemarktkette macht das schon seit vielen Jahren, dass die aufrunden oder abrunden eben auf diesen 5-Cent-Betrag und die ganzen Produkte kosten eben hinten nur noch irgendwas mit 5. Da gibt es keine 99-Cent-Beträge oder irgendwas. Vielleicht bei Fotos, da gibt es, glaube ich, ein bisschen schrägere Beträge, aber sonst bei den Produkten eben nicht. Und da wird eben auf- oder abgerundet, aber eben nur am Ende dann die gesamte Summe und nur, wenn du bar zahlst. Also DM macht es schon. Es gab auch die Stadt Kleve, die an der deutsch-holländischen Grenze liegt. Die macht das, hat das auch in einem Pilotprojekt gemacht. Da haben sich ziemlich viele Händlerinnen und Händler am Anfang beteiligt, aber das ist so ein bisschen ausgelaufen. Also die haben auch alle gerundet. Diesen Versuch gab es schon. Das sind so die prominentesten Beispiele, sag ich mal.
Und ist das nicht für Händler eigentlich eine sehr nützliche Sache, diese 1 oder 2 Cent Münzen zu haben, weil die können dann ja ihre Preise gestalten, so wie wir diese Preise ja von überall erkennen. 2,99 € ist dann eben nicht 3 €, klingt besser. Ich kann mir vorstellen, dass viele Geschäfte doch sagen, wir wollen gerne an diesen Münzen festhalten.
Das ist auch so, das wollen die auch, zumindest sagt der Handelsverband das, der ja für die ganzen Händlerinnen und Händler spricht. Die sagen eben, das ist natürlich auch Mitte der Preisgestaltung und psychologisch sind eben 2,99 € klingt natürlich besser als 3 €. Das zieht immer noch. Aber es gibt auch kleinere Händler, das sind auch eher so Pilotprojekte, die haben das auch schon ausprobiert, weil die eben sagen, wir müssen diese 1- und 2-Cent-Münzen rollen, dann bringen wir die zur Bank, dafür müssen wir auch wieder Geld bezahlen, dass das durchgezählt wird und das kostet natürlich am Ende und also so ganz entschieden, der Handelsverband sagt, nee, wir wollen das eigentlich beibehalten, aber es gibt eben auch einige, die sagen, na, eigentlich nervt es eher, immer diese kleinen Münzen zu rollen und wegzubringen.
Gut, Sina, also dann können wir jetzt festhalten, die EU-Kommission plant langfristig diese 1- und 2-Cent-Münzen überflüssig zu machen. Warum gibt es darüber jetzt so eine Riesendebatte? Also wenn man sich die sozialen Netzwerke anschaut, das ist ja ein wirklich großes Thema, wo es viel Meinung zu gibt. Woran liegt das?
Ja, das finde ich auch ganz interessant, weil wir reden ja nur über die 1- und 2-Cent-Münzen. Und es wird sofort wieder, es gibt sofort wieder die Reaktion nach dem Motto, jetzt wird das ganze Bargeld abgeschafft. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist eine sehr emotionale Reaktion dann in dem Fall. Das Bargeld wird nicht abgeschafft. Es geht wirklich nur um die 1- und 2-Cent-Münzen, die EU-Kommission da ins Visier nimmt. Aber es ist schon so, dass es auch natürlich gute Gründe gibt für Bargeld. Also es gibt auch Untersuchungen, dass man sagt, mit Bargeld zu bezahlen, das ist am Ende schneller. Es ist zum Teil dann eben bei bestimmten Beträgen, also so Beträge bis 50 € auch für Händlerinnen und Händler günstiger, als wenn man mit der Karte was abrechnet. Aber es ist auch so eine emotionale Geschichte, dass man irgendwie sagt, ich möchte einfach nicht, dass jeder immer sofort sehen kann, was bezahle ich jetzt oder was kaufe ich jetzt gerade mit welchem Geld? Das ist auch so eine Frage der Anonymität vielleicht auch bei so Zahlungsvorgängen.
Kannst du uns sagen, wie zahlst du denn am liebsten? Hast du eine Vorliebe?
Ja, also ehrlich gesagt nehme ich mir immer vor, lieber bar zu bezahlen. Aber ich habe ehrlich gesagt fast nie Bargeld dabei. Ich habe eigentlich immer viel zu wenig dabei und zahle dann doch immer auch mit Karte. Und ist mir auch ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt, beim Bäcker so 2-3 € fürs Brot mit der Karte zu bezahlen. Frag dann auch jedes Mal noch, geht das denn? Kann ich das Brot mit der Karte bezahlen? Dann sagen die immer, ja, klar, gar kein Problem. Aber eigentlich würde ich auch lieber mit mehr oder häufiger mit Bargeld zahlen, weil ich eigentlich nicht möchte, dass jeder weiß, wo gehe ich wann einkaufen und was habe ich gekauft, was ist mein Lieblingsbrot, das will ich eigentlich auch nicht.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt von den Leuten, die wirklich knallhart daran festhalten wollen, dass es Bargeld auf jeden Fall immer weiter gibt, diese Anonymität. Könntest du das nochmal erklären?
Ja, also das ist halt dieses Hauptargument, dass wir inzwischen bei Zahlvorgängen natürlich auch, wir haben jetzt ja erstmal nur so EC-Karte, Kreditkarte im Kopf, aber es gibt ja natürlich die vielen neuen Bezahlmodelle, Apple Pay, Google spielt da irgendwie mit. Das heißt also, bezahlen wird digitalisierter und wir haben ja eh schon ziemlich viele Daten, die online verfügbar sind und am Ende kannst du dann das Facebook-Profil verbinden mit deinen Einkaufsvorlieben, mit allen möglichen Bezahlvorgängen. Das heißt, man wird am Ende ja nochmal gläserner, also wenn wir es rein unter diesem Aspekt betrachten. finde ich auch ehrlich gesagt, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, finde ich auch nachvollziehbar, diese Bedenken.
Wie stark sind denn die Bestrebungen dahin, dass das Bargeld tatsächlich bei uns abgeschafft werden soll?
Ja, also da gibt es politisch eigentlich gar keine Bestrebung. Das hat auch niemand vor. Es gibt immer mal wieder von Ökonomen, vielleicht auch von Banken, von der Seite Vorschläge, Bestrebungen, das Bargeld abzuschaffen. Aber politisch möchte das eigentlich keiner und sehe ich im Moment auch ehrlich gesagt nicht. Banken könnten das natürlich ein bisschen mehr forcieren, weil die an digitalen Bezahlvorgängen oder an Bezahlvorgängen mit Karte am Ende natürlich vielleicht auch mehr verdienen. Aber eigentlich muss man sich da ehrlich gesagt, würde ich sagen, im Moment keine Sorgen machen.
Ja, es würde den Banken ja vor allen Dingen eine Riesenmacht geben. Sie wären die einzigen, die die Hoheit sozusagen haben über unser Portemonnaie.
Ganz genau, das kommt noch dazu. Und es gibt eben auch die Befürchtung, wir haben ja im Moment Negativzinsen, die Banken zahlen müssen. Und es gibt die Angst, dass man sagt, wenn die Notenbanken irgendwann keine Option mehr haben, um ja das Inflationsziel zu erreichen oder um die Geldpolitik weiter anzukurbeln, dass sie dann vielleicht eben auch, also es gibt ja auch schon Banken, die Negativzinsen verlangen für private Guthaben. Und angenommen, wir hätten das irgendwann in breiter Fläche. Was machst du dann, wenn es kein Bargeld mehr gibt? Du kannst es dann nicht mehr abholen und unter dein Kopfkissen legen oder in den Tresor, was im Zweifel vielleicht auch ein bisschen Geld kostet, aber du kannst nicht mehr vor Negativzinsen wegrennen. Und die Option hast du eben mit Bargeld immer noch. Mhm. Du hast auch noch so ein Stück Selbstständigkeit und so ein Stück Freiheit einfach. Bargeld ist ein Stück Freiheit.
Könnte man natürlich auch jetzt wieder sagen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Leute ein bisschen dazu animiert werden, das Geld nicht zu horten, sondern auszugeben.
Da sind wir jetzt im Bereich der Konsumkritik. Das ist halt die Frage. Will man das? Sollen die Leute ihr Geld ausgeben, um den Konsum weiterhin schön am Laufen zu halten? Soll man vorsorgen, weil man nicht weiß, was man im Alter vielleicht noch hat?
Sie müssen es ja vielleicht nicht unbedingt ausgeben für irgendwelches nutzlose Zeug, sondern Sie können es ja zum Beispiel auch, ich sag mal, spenden oder damit andere Leute unterstützen. Auf jeden Fall diese Bestrebung, dass man Bargeld sozusagen nicht hortet, dass man Geld nicht hortet, sondern es möglichst wieder weggibt, wieder in Umlauf bringt. Ist ja eigentlich auch kein schlechter Gedanke, oder?
Ja, könnte man so sehen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir weiterhin noch Bargeld haben werden, auch in der ferneren Zukunft. Und dass das ja nicht ausschließt, dass sich andere digitale Möglichkeiten weiterhin entwickeln. Aber
du glaubst das eher nicht?
Nee, ich glaube das nicht. Und vielleicht, weil ich es auch nicht möchte. Ich mag Bargeld.
Ich auch. Dann können wir so viel festhalten. Du würdest sagen, diese ganzen Sorgenschreie, die wir jetzt hören angesichts dieser Entscheidung der EU-Kommission oder dieser nahenden Entscheidung der EU-Kommission, 1- und 2-Cent-Münzen überflüssig zu machen. Alle Leute, die jetzt sagen, oh, das ist der erste Schritt Richtung Abschaffung des Bargelds, das ist Humbug, das ist Panikmache.
Ja, ich glaube schon, dass das Panikmache ist, zumal es ja auch bei dem Thema 1- und 2-Cent-Münzen, auch da gibt es ja innerhalb der EU, innerhalb der Eurozone auch noch keine einheitliche Linie. Also in Deutschland, wir Deutschen gelten ja eher als Befürworter des Bargeldes und ich habe jetzt bisher von der Bundesregierung aus dem Bundesfinanzministerium noch nicht gehört, dass man das besonders gut fände, wenn die 1- und 2-Cent-Münzen abgeschafft würden. Es gibt andere Länder in Europa, die sind da weiter. Da gibt es diese Rundungsregel schon, ja, in den Niederlanden, das hatte ich genannt, in Italien, Irland, die skandinavischen Länder wie Schweden zum Beispiel, die sind ja eh schon fast bargeldlos unterwegs, die Schweden. Aber in Deutschland ist man da ja noch weit davon entfernt. Deswegen, ich glaube nicht, dass das so schnell kommt.
Sina, vielen Dank
Gerne. Für
deine Eindrücke.
Gerne.
Danke dir. Das war für heute der Tag, der tägliche Deutschlandfunk-Podcast. Morgen ab 17 Uhr gibt's uns wieder. Vielen Dank bis hierher fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.